Ja, und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich habe auch wieder einen spannenden Gast und diesmal habe ich den Malte Boven zu Gast. Da freue ich mich besonders. Schön, dass er dabei ist. Ja, Malte, stell dich doch einmal gerne vor. Was ist so dein Background?
Ja, erstmal danke für die Einladung und schön, dass ich heute da sein kann und darf und wir über spannende Themen sprechen. Mein Background ist, dass ich lange im Fußball unterwegs war. Aktuell bin ich ein Fußballtrainer ohne Mannschaft und der gerade Sportlehrer ist in einer Stadtteilschule in Hamburg-Harburg. Und ich hatte die letzten 19 Jahre verschiedene Stationen im Nachwuchsbereich, unter anderem VfB Stuttgart, St. Pauli, HSV, Greuther Fürth und habe da in den Vereinen die verschiedenen Jahrgangsstufen kennenlernen dürfen und kennengelernt, also mit die Anforderungen in Bezug auf uns Trainer kennengelernt und Erfahrung gesammelt von U10 bis U19, hoch in den verschiedenen Funktionen, Cheftrainer, Co-Trainer, was sehr, sehr spannend ist. Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal dazu. Parallel dazu habe ich mein Sportstudium abgeschlossen und im Bachelor und Master habe ich spannende Themen da drin mit biologischem Alter und Kompetenzen für Nachwuchstrainer, als auch verschiedene andere Erfahrungen gesammelt in Bezug auf soziales Lernen, soziales Arbeiten und bin gespannt, auf welche Themen wir heute zu sprechen kommen und wie wir uns austauschen.
Ja, also ja, ich bin auch total gespannt. Danke auf jeden Fall für deine Vorstellung. Also es ist ja, sag ich mal, das Thema NLZ ist ja mittlerweile doch auch öfter mal in den Medien. Ne? Ist da alles so, wie es sein soll, oder wird da zu sehr irgendwie eingegriffen in die Freiheit? Da kommen wir natürlich an Freiheit der Spieler, da kommen wir natürlich auch nochmal später drauf. Ich bin jetzt wirklich Beispiel jemand, der ja noch die alte Schule des Fußballs kennengelernt hat als Spieler. Ne? Also da gab es die NLZ ja noch gar nicht. Wenn man das jetzt vergleichen könnte oder kann, wie würdest du das vergleichen, indem man sagt, okay, Fußball damals und Fußball heute und seit wann gibt es denn jetzt auch die NLZ? Ja, ich kann dir da einfach mal kurz nochmal so ein paar Einblicke für die Zuhörer geben.
Also ich glaube, dass der erste ganz große Unterschied eben ist, wenn du selber von deiner eigenen Biografie erzählst, zu deiner Zeit im Jugend- und Nachwuchsfußball, dass es erstmal gar keine Nachwuchsleistungszentren gab, ja, so wie wir das heute verstehen. Das ist erstmal der ganz große Unterschied, dass es da weniger strukturiert war aus der Brille von heute heraus. Ab wann jetzt genau der erste Stichtag war mit der Zeitrechnung NLZ oder die erste offizielle Eröffnung von dem allerersten Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten, weiß ich auch nicht. Es fing aber eben an 2002 und dann 2006 über den DFB nach dem Abschneiden der Europameisterschaft 2004, ja, wo eben die Planung lief. Das ist das, was ich weiß. Wenn jemand das genauer weiß, in Bezug auf den zum Beispiel jetzt mal 13.04.2005, dann nehmen wir das Datum.
Alles gut,
Äh,
ja,
das
so
ist so
genug.
die, genau, das ist so die, so glaube ich, die Zeitrechnung 2002, 2004 mit dann damals Matthias Sammer als Sportdirektor beim DFB und das eben jetzt dann ja, die letzten 20 Jahre so in der Form gemacht. Gleichzeitig auch, das hatten wir, glaube ich, auch im Vorfeld mal kurz anklingen lassen, die unterschiedlichen Themen, die heutzutage eine Rolle spielen im Vergleich zu damals. Ja, was ist wichtig für die Spieler? Um was geht es tatsächlich auch für andere außenrum im Umfeld der Spieler? Ja, Thema Eltern, Thema Berater, Thema Sichtbarkeit der Spieler schon im jugendlichen Alter. Ja,
Social
Thema
Media zum
ist
Beispiel, ne? Genau.
bestes Beispiel, ja,
Ja.
genau, da wollte ich drauf, Sichtbarkeit der Spieler, das gab es zu deiner Zeit nicht, ja, dass diese Sichtbarkeit und das Online-Sein
Ja, ist auch, ja, ist
als
ein Faktor auf jeden Fall, auch ein Ablenkungsfaktor, aber auch vielleicht ein Faktor, um auf sich bekannter, also sich selbst bekannter zu machen tatsächlich, ne? Also sowohl als auch, ne? Ja.
genau, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man die Frage in Bezug auf die sozialen Medien als auch auf die verschiedenen, ich sag mal, Strömungen, die irgendwo Einfluss auf den Spieler haben oder Einfluss auf das NLZ, dass es eher darum geht, wie nutze ich die für mich, also wie finde ich den Umgang damit, anstatt zu sagen, den wollen wir nicht oder das ist schlecht oder wir machen es besser, sondern zu gucken, wir haben unser Ziel, wohin wollen wir, was ist unser Ziel oder unser Mission Statement, ja, in Bezug auf die große Vision und das zum Beispiel, ich meine, jedes NLZ oder jedes Nachwuchsleistungszentrum, wofür ja die Abkürzung NLZ steht, hat ja das große Ziel, die Nachwuchsspieler im langfristigen Leistungsaufbau zu Bundesligisten oder Bundesligaspieler auszubilden. Im Idealfall für die jeweilige erste Mannschaft. Und im zweiten Schritt so zu verkaufen, dass sich's quasi reinvestiert, also quasi gewinnbringend.
Genau,
Und
ja.
dann ist die Frage, okay, wie kann man das konkret umsetzen? Und dass das eben jedem klar ist und dafür dann eben auch soziale Medien genutzt werden, die jeweiligen Partner genutzt werden im Sinne von Partnervereinen oder Verbände, aber auch Eltern, Familie. Ja, und ich glaube auch, dass dahin ein großer Unterschied besteht, weil eben die Verantwortung in Bezug auf die Ausbildung oder auf dieses System Nachwuchsleistungszentrum zu groß ist und zu wichtig ist, als dass wir denken, ich kann das als Mannschaftstrainer beispielsweise eine U14 alleine lösen.
Ja, klar.
Das,
Nee, natürlich nicht, ja. Ja. Also hast ja,
ja.
da kommen wir ja auch später noch drauf, ne? Wir brauchen ja Hilfe von allen Seiten, ne? Also da kommen wir später noch drauf. Der Trainer alleine kann das ja nicht stemmen. Das ist mit
Ja.
Sicherheit richtig, ne? Das ist ja auch, aber, sag ich mal, interessant zu wissen, auch für das Umfeld, okay, ab wie vielen Jahren macht es überhaupt Sinn? Ein Spieler, wenn er denn die Voraussetzung erfüllt, ins NLZ überhaupt zu schicken, ne? Also hast du da vielleicht auch nochmal einen Ratschlag, wo man sagen kann, ja, ab dem Alter X oder ab der U12, U13, U14 ist es dann, weil das ist ja auch ein Schritt, ne? Also, ne, man verzichtet ja dann auch auf gewisse Sachen, ne? Also.
Ja, absolut. Also eine weitere, sag mal, wie man so sagt, Gretchenfrage. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich sage, es gibt keine allgemeingültige Antwort, die ich über alle Spieler oder alle Spielerinnen auch drüber stülpen kann, sondern, und da kommen wir zum Thema Kommunikation und auch zu die Frage, was wollen wir als Verein, als NLZ, als auch was will der Spieler, dass man das immer situationsorientiert, gewinnbringend für den jeweiligen Spieler anschaut. Ja, und für den einen ist es dann eben die U12, wo der in Anführungsstrichen richtige Zeitpunkt ist, was auch immer der richtige Zeitpunkt bedeutet. Ja. Und für den anderen ist es die U10. Und für den nächsten ist es die U13, die U15. Entscheidend ist, glaube ich, auch da wieder, dass das Umfeld, in dem sich der Spieler dann befindet, dass das für ihn richtig ist und gesund ist. Und das muss man dann immer wieder in dem jeweiligen individuellen Kontext sehen und dann mit den Eltern, mit dem Spieler, mit den Vereinen entsprechend besprechen und gucken, was kann man wie leisten. Und bei dem einen ist es so, dass 2 Jahre länger im Heimatverein bei Freunden im bekannten Umfeld im Nachhinein besser waren. Ja, und beim anderen heißt es, er ist von den Anforderungen, also von den fußballerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten schon so weit, dass er unterfordert ist im Heimatverein. Für ihn ist es dann in der U12 oder in der U10 der richtige Schritt. Ja,
Ja.
und auch das ist wieder, für den einen kann das gut sein, unter gleich weit entwickelten Spielern zu trainieren im Kontext NLZ. Für den anderen ist aber das vielmehr familiäre Umfeld oder auch die freundschaftliche Umfeld im Heimatverein das Wichtige. Und das ist dann eben Frage der Führung, beziehungsweise schauen, okay, was für Bedürfnisse hat der Spieler, beziehungsweise welche Motive ist dem Spieler wichtig und wie kann ich das dann entsprechend umsetzen,
Absolut, ja. Ja.
sodass ich da eben den Menschen ins Zentrum stelle und weil die Spieler eben die Funktion Mehr andersrum, Wir haben als Menschen die Funktion Spieler, dass beides im Gleichgewicht passt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend als Ausbildungssystem, als Supportsystem, sowohl für Trainer, Nachwuchsleistungszentren als auch die Eltern, dass man das gemeinsam ganz klar für den Spieler denkend beantwortet. Um die
Ja, klar.
Frage nochmal vielleicht kurz zusammenzufassen.
Ja, klar.
Es
Also es gibt, ja.
gibt keine einheitliche Antwort, als Beispiel U12, sondern die drei Parteien, Trainer, NLZ oder NLZ/Trainer, Eltern, gegebenenfalls schon Berater, ja, die drei zusammen an einem Tisch, gewinnbringend für den Spieler schauen, wann ist für dich der passendste Moment, um zum NLZ zu wechseln und dann auch gucken, warum ist das so?
Ja.
Und das klar und verständlich, ehrlich, situationsstimmig zu kommunizieren.
Das kann ja auch zum Beispiel der Fall sein, dass ein Spieler oder seine oder der Charakter vielleicht gar nicht passt. Also ne, ich sagte, ich also hast du solche Fälle, also man passt vielleicht gar nicht in dieses System rein. Das ist ja auch vielleicht möglich, ne? Also dass man und dann sind wir wieder beim Punkt Coaching oder beim Punkt Sprechen oder auch sagen, wenn jetzt, wenn man vielleicht sagt, okay, als Spieler, ich würde jetzt noch mal 2 Jahre warten und du bleibst noch ein bisschen in deinem sicheren Umfeld, in deinem Heimatverein, könnte das ja auch einen Rückschritt für den Spieler vielleicht erstmal bedeuten. Deswegen ist es ja auch wichtig, die Kommunikation dann eben richtig zu formulieren, also ne, damit das nicht irgendwie in die falsche Richtung geht, auch für den Spieler, ne? Also das hatten wir ja eben schon mal, also Coaching, Stichwort ist gerade gefallen, also Eltern müssen da, glaube ich, auch eine Verantwortung übernehmen, Trainer, aber genauso auch das Umfeld, ob es Freunde sind, ja.
Ja, also die Frage war, rauszuholen, passender Spieler oder passender Charakter. Da ist so die Frage für mich, was ist ein unpassender Charakter? Also das finde ich schwierig, beziehungsweise ich würde, wenn dann im Charakter oder in der Persönlichkeit so sprechen, im Coaching auch und sowohl auf dem Platz, im Training und Spiel als auch außerhalb in Gesprächen. Wenn es zum Thema Persönlichkeit geht, grundlegend, okay, mir fällt das auf an dir und hat folgende Wirkungsweise auf mich. Und das will ich dir feedbacken. Ich glaube, wenn man da eine Wertung im Sinne von Plus-Minus reinpackt in die Persönlichkeit, im Thema Charakter, dann kommen wir zum Thema Kommunikation und wie gehe, also du hast vorhin Freiheit oder Kindheit nehmen, kurz mal in einem Nebensatz fallen lassen, dann würde ich sagen, oder was kaputt machen, na, wenn ich das eben, wenn ich die Persönlichkeit anfange zu bewerten im Plus-Minus,
Ja, klar.
dann wird es kommunikativ schwierig, ja, wenn ich
Richtig.
schaue, wenn ich eben, und dann ist die Frage, Thema Charakter, ist der passend für uns, ja oder nein? Da ist eben erstmal zu gucken, was sind denn unsere Anforderungen als NLZ? Haben wir uns überhaupt klar, sind wir uns klar, welche Führung wir wollen, für welche Werte wollen wir stehen? Welche Trainer haben wir, die diese Werte und diese Spielidee verkörpern, repräsentativ nach außen zeigen? Ja? Und wenn wir das klar haben, dann kommen die Spieler. Und wenn alles stimmig ist, dann passt es eh zusammen. Und am
Ja.
Ende, wenn, und das auch wieder unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Motive können das ganzheitlich gesehen richtig, richtig erfolgreich und gut werden lassen in Bezug auf klare Ziele, die man hat. Ja, weil wir uns gegenseitig ergänzen, da wo ich, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt uns beide als Trainerteam mal zum Beispiel nehme, ja, und mir fällt es schwer, zum Beispiel, ich wäre jetzt ein Nähtyp, ja, und du bist ein Distanztyp, dann würde, und wir wüssten das auch über unsere Spieler, ja, dann würden wir ganz klar die so aufteilen, dass ich mit denen kommuniziere, die auch Nähebedürfnis sind, weil es mir leichter fällt. Ja, dann bin ich
Ja,
aber auch wieder
klar.
bei dem Spieler, bei den Beweggründen, genauso in der Trainingsarbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Coaching aufmache als großen Punkt. dass ich auch da gucke, wo liegen Stärken von Trainern, ob das jetzt Themen sind, ob das Übungen sind, ob das, und dann verteile ich das entsprechend der Stärken, weil es leichter fällt.
Ja, klar.
So würde ich zum Beispiel auch das Individualtraining, wenn ich Individualtraining auf dem Platz oder Zusatztraining-Einheiten für die Spieler im NLZ machen, würde ich nach Stärken aufbauen. Weil wenn es eher Schwächen sind, das ist immer wieder ein kleiner Kampf, weil es mir schwer fällt, weil es unangenehm ist, anstatt zu sagen, 80% oder 90% Individual-Zusatztraining anhand der Stärken und über das Mannschaftstraining an eventuellen, in Anführungsstrichen, Fußballthemen oder Schwächen zu arbeiten.
Ja,
Und
nee.
darüber ein gutes Gefühl zu geben, was eben wieder auch Parallelitäten sind zum Lehrberuf, ja, die Schule, Fußball, wenn ich da kurz die Abfahrt nehmen darf, Nachhilfe. Das sind auch nur in den Fächern, in denen wir Schwierigkeiten haben. Anstatt zu gucken, hey, Malte, du bist super in Deutsch oder super in Geschichte. Los geht's, 2 Stunden extra in Geschichte. Ja, als Beispiel.
Ja, wir hatten das doch auch immer im Vorgespräch, so nach dem Motto, es wird immer nur, da hatten wir es, glaube ich, mit Leader-Typen und es kann ja auch sein, dass jemand irgendwie too much ist von etwas, ne? Und aber dann der Gegenpol wird dann zum Beispiel gar nicht irgendwie gesehen, sozusagen, ne? Das hatten wir ja auch mal.
Genau, und das passt dann auch in das Thema Leader oder
Ja.
Führungsspieler, dass die Thema der zu introvertierten Spielern, ja, dass man die immer pusht und raus aus der Komfortzone bringen möchte und sagt, du musst lauter werden oder du mehr reden, mehr Kommunikation, meistens bei den Torhütern, ja, anstatt auch vielleicht Innenverteidiger oder Sechser zu nehmen oder eigentlich alle. Ja. Und das im Fokus bei den introvertierten Spielern. Bei den extrovertierten Spielern, die im Prinzip 90 Minuten im 11 gegen 11 sprechen, da sagen die wenigsten Trainer, sei mal bewusst leise, 90 Minuten. Und geh dadurch raus aus deiner Komfortzone. Ja?
Ja,
Und spreche mal, ja?
sorry. Oder gibt den anderen mal eine Chance zu sprechen, ne? Also, ne, vielleicht
Genau,
nimmt man den
genau.
ganzen Raum auch ein, ne? Also, ja.
Genau. Oder sprech mal durch deine, oder führe mal durch deine klaren Aktionen auf dem Platz. Ja, Thema Leistungskonstanz, dass man eben durch Aktionen führt, dass man weiß, Beispiel Toni Kroos, ja, der meines Wissens nach nie wirklich erster Kapitän in seinen Mannschaften war, ja, aber ganz
Ja.
klarer Führungsspieler ist, weil er halt über die letzten gefühlten 20 Jahre ist er da und hat eine Passgenauigkeit von 95 oder mehr Prozent.
Ja,
Ja,
absolut.
da weiß jeder, wenn ich Toni Kroos anspiele, irgendeiner von uns bekommt den Ball, weil der eine Lösung hat. Und das ist dann ein Führen von einer Mannschaft.
Ja. Der macht das wahrscheinlich aber auch durch seine Ausstrahlung, durch seine Body Language und. Macht er das wahrscheinlich auch, also er strahlt das ja auch aus, wahrscheinlich. Ja, also
Ja.
das hatten wir ja auch nochmal im Vorfeld gesagt. Es gibt ja verschiedene Leader-Typen, genau, du hast ja eben schon erklärt. Toni Kroos war jetzt ein gutes Beispiel. Ich hatte jetzt nochmal Mario Götze, ne, der auch, sage ich mal, aus einer Krankheit, Verletzung wieder rausgekommen ist, sich zurückgekämpft hat. Ne, das ist ja auch meiner Meinung nach auch ein Vorbild für Spieler, die auch solche Phasen, sage ich mal, durchleben und gar nicht wissen, okay, was ist gerade mit mir los und hey, Moment mal, ich kann gar keine Leistung gerade bringen. Das dann zu überwinden und vielleicht auch den Weg übers Ausland dann zurück in die Bundesliga zu schaffen und dann, ne, kein lauter Leader, aber was er alles, sage ich mal, durchgemacht hat, er hat einfach dann ja dadurch auch eine gewisse Stärke bewiesen und das ist ja auch mit Sicherheit auch eine Art Führungsspieler zu sein, ja, auch gerade dann mit seiner Leistung, die er dann auch mal von Spiel zu Spiel dann bestätigen kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also auch ein interessantes Beispiel in diesem Themenkontext Führung und Leader generell. Mir kam direkt die Frage, was sind denn Leader oder was sind Führungsspieler? Ich glaube, am Ende sind es Vorbilder und da wirkt für jeden einzelnen Nachwuchsspieler oder für uns auch als Menschen hat haben verschiedene, sag mal, Berühmtheiten eine Vorbildfunktion, oder jeder hat von uns aus anderen Gründen Vorbildfunktionen und Vorbildpersonen. Und das ist auf jeden Fall eine beeindruckende, ich sag mal, Weg, den Mario Götze da gemacht hat, jetzt sag mal, von 2014 mit dem WM-Siegestorschützen und dann eben ständige Referenz Weltklasse-Niveau und bitte in jedem Spiel. Und wenn du das nicht machst, dann bist du gleich unterirdisch zu
Ja.
Ausnahmen, zu Verletzungen, zu nicht wirklich können. Vom Körper her, obwohl der Kopf und das Herz möchte, aber der Körper
Ja.
bremst dich aus, damit klarzukommen, ja, den Weg ins Ausland zu nehmen, vermeintlich raus aus dem Rampenlicht Deutschland, ja, und
Ja,
trotzdem
ja.
jetzt wieder zurück, dann bei Frankfurt zu spielen, das ist schon auch spannend, das kann dann schon Vorbild sein im Umgang
Ja.
mit. Ah, und das auf jeden Fall.
Ja, also, ne, ja, Leader-Typen, ich hatte jetzt den Gegenpol, Stefan Effenberg, ne, also ist natürlich eine ganz andere Generation, aber
Ja.
das war jemand, der hat auf dem Platz, ne, gestikuliert, gesprochen, seine Meinung gesagt, wie er es heute auch noch macht, ne, aber das ist auch eine andere Art, wie du sagtest, auch ein lauter Leader zum Beispiel, ne, also, und ist, jetzt ist die Frage, also, deswegen hatte ich das im Beginn des Podcasts auch mal so in den Raum geworfen, ob im NLZ, sage ich mal, solche Typen überhaupt noch ja, entweder ausgebildet werden oder überhaupt diesen Raum bekommen, sich zu entfalten, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Die lauten
Die, ja, die
Führungsspieler.
Lauten zum Beispiel, ja.
Also ich würde sagen, im klassischen Stefan Effenberg Beispiel vielleicht eher weniger. Gleichzeitig ist natürlich auch da wieder eine ganz klare Veränderung der Generationen zu erkennen. Geht wieder in das Thema Fußball früher versus heute.
Klar.
Ne? Ganz klar. Ich glaube schon, dass für die Spieler oder für die Persönlichkeiten, die dann eben oder Lautsprecher sind, ein Platz ist, ist auch da wieder die Frage, was kann ich als Trainer oder was kann ich als Verein für mich zulassen? Ja, und was passt zu unserem Wertebild, zu unserem Fußball? Und ich sage aus meiner Erfahrung, oder ich habe gern oder ich hatte immer gern und habe immer gern beides drinne. Ja, sowohl den lauten als auch den verbal leisen, also der eben durch nonverbal oder durch Körpersprache spricht, durch Aktionen spricht, durch Zuverlässigkeit und ja, der dadurch führt. Ich glaube, dass wenn die Mischung, ich glaube, darauf sollten wir noch mal mehr den Fokus legen. Anstatt im Entweder-Oder-Verhältnis zu sprechen, entweder den leisen oder den lauten, ja, sondern, nee, wir wollen laut und leise.
Ja.
Ja, genauso wie wir wollen Entwicklung und Ergebnis oder also Erfolg im Ergebnis als auch Entwicklung und Ausbildung. Und
Ja.
zwar beides, also im Und-Verhältnis anstatt im
Ja,
Oder-Verhältnis.
absolut, ja.
Und dann ist es wieder gewinnbringend für die Spieler. Und ich glaube, das ist das Zentrale, dass wir uns als Trainer und als Ausbildungsstruktur immer wieder mehr die Frage stellen, was ist unsere Zielgruppe? Und um wen geht's? Und wo ist das Ziel? Und ja, ich meine, die letzten 30 Jahre haben schon auch gezeigt, dass verschiedene, auch zu Stefan Effenberg-Zeiten gab es die leisen Führer. Ja, mit Sicherheit, also leisen führenden Spieler. Ja.
Ja.
Die eher über Leistung kamen, anstatt über nur Lautstärke. Ohne dass, also Stefan Effenberg hat auch mit Leistung gesprochen, ja?
Sowohl als auch, ja.
Gar keine Frage. Und Michael Ballack war auch beides, über Leistung und Lautstärke. Ja? Thomas Müller ist auch ja, hat ja nicht umsonst den Spitznamen Radio Müller oder
Ja, klar.
ja, der auch die ganze Zeit am Quatsch, am Schnacken ist, wie man hier in Hamburg sagt. Und trotzdem durch Leistung überzeugt, ja, und auch beides bringt. Und
Ja, klar. Ja,
das ist so, glaube ich, meine Erfahrung oder die Antwort, die ich darauf geben würde.
Ja, klar. Ja, also jeder auf seine Art, dann am Ende des Tages,
Genau.
wer dann etwas dazu beiträgt, dass man als Einheit, würde ich sagen, ja, ein gutes Ergebnis erzielen kann, ne?
Genau.
Ja, in dem Zusammenhang, im Hinblick auch auf die Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft war ja dann auch noch sehr erfolgreich, ne? U17 war es, ne? Genau, ja, die waren ja sehr erfolgreich. Ist halt jetzt schwer zu vergleichen, weil es einmal Jugend ist und einmal ist es doch dann der Senioren-Profibereich. Aber was würdest du sagen, fehlt aktuell der Seniorenmannschaft? Wenn du deren Hunger, deren Leidenschaft vergleichst, so wie die Seniorenmannschaft es ja auch schon hatte, ne? Also keine Frage. Aber genau, deswegen, ja, hast du da nochmal vielleicht spontan eine Idee?
Was fehlt der deutschen Nationalmannschaft aktuell? Habe ich 5 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken?
Ja, klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn nicht, schieben wir die Frage auch gerne nochmal nach
Nein.
hinten oder könnte ich auch,
Nein, also danke, dass du gezählt hast, war klar.
ja.
Spannende Frage, auf die es, glaube ich, auch da wieder keine allgemeingültige Antwort gibt oder keine richtig, keine falsch gibt. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass wir, und das merke ich auch in Bezug auf viele andere Themen, also auf die Nachwuchsförderung, dass es weniger darauf ankommt, dass wir nochmal draufhauen, nochmal jemand sagt, das und das läuft schlecht oder das und das lief vor 10 oder 15 Jahren besser. Das wissen wir alle, ja. Und zeitgleich verändern diese Antworten oder diese Argumente für oder gegen oder die Begründungen von Spielverläufen verändern die Realität ja, also lassen die Realität ja unverändert. Wir stehen, wo wir stehen. Das hat seine Gründe. Und jetzt ist die Frage, ja, was können wir besser machen? Oder gibt es etwas, was wir besser machen können? Oder sollten wir erstmal sagen, okay, jetzt, wir sind aktuell keine Weltklasse mehr. Es wäre vielleicht, oder es ist aktuell die Frage, dass wir uns weniger mit dem Titel beschäftigen, sondern dass wir klar erkennen, dass wir spätestens jetzt in der Übergangsphase sind, im Bezug auf den Nachwuchsbereich, ja, dass U17 Jungs, die ja das, also mit das Erfolg, also das erfolgreichste Jahr eines Nachwuchses gespielt haben, mit der Europameisterschaft im Sommer und der Weltmeisterschaft jetzt im Winter, ja, dass es darum geht, wie kann ich die jetzt in den nächsten zwei Jahren in den Nationalmannschaften, in der A-Nationalmannschaft als auch in den jeweiligen Bundesligisten einbauen, sodass, tue mich jetzt schwer, einen Prozentsatz zu sagen, wie viel von denen dann in der Nationalmannschaft spielen sollen. Ja? Der Nationalmannschaft aber an sich einen Hunger abzusprechen, also einem Profi den Siegeswillen abzusprechen, den Hunger auf Erfolg abzusprechen, das finde ich gefährlich. Weil
Ja.
da müsste ich ja mit jedem einzelnen Profi gesprochen haben, um das beantworten zu können.
Ja, also das ist meiner Meinung nach einfach diese Vielzahl an Spielen, die die absolvieren müssen. Also das ist ja, stell dir vor, du arbeitest nicht 40 Stunden die Woche, sondern 100, so, ne, nach dem Motto, ne? Also dann bist du ja irgendwann auch ausgelaugt, trotz aller möglichen Regenerationen. Mentaltrainer und weiß ich nicht was, ne? Also das ist ja auch völlig normal, egal wie viel Geld man auch am Ende des Tages verdient, ne?
Ja, absolut. Also das ist auch wieder es spielen ja verschiedene Gründe eine Rolle, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und gleichzeitig so, klar verdienen Fußballer sehr viel Geld, im Vergleich zu anderen Berufen unverhältnismäßig viel. Gleichzeitig für das, was sie an Verzicht haben, aus dem Jugendbereich heraus, noch im Profibereich, als auch für dann ja als Profibereich Trennung von Familie, von liebsten Menschen etc. eventuell wieder gerechtfertigt, als auch für die Länge der Karriere. Und für die meisten Fußballprofi ist es unklar, ob sie danach als Trainer arbeiten, respektive ob sie erfolgreich als Trainer arbeiten und damit lange im Geschäft bleiben. Ja, so. Und dann auch immer wieder gleich, und das ist dann auch wieder Social Media. Ah, es vergeht ja kein Länderspiel, wo eben dann im Nachgang nicht eine Person irgendwie die Meinung loslässt, egal wo. auch das gute Recht, weil wir dürfen uns äußern und wir dürfen
Klar.
konstruktiv diskutieren, ist alles gut und ja, aber
Ja, nee, absolut, gebe ich dir recht. Dann gibt es auf einmal ganz, ganz viele Bundestrainer. Auf jeden
genau,
Fall.
und das ist auch okay, man hat, jeder hat seine Meinung und sieht andere Themen,
Ja,
ja,
klar, ja, klar.
und andere Wichtigkeiten und gleichzeitig, ja, also nochmal, U17 ist Welt- und Europameister geworden. Ja, wir spielen bei den Weltmeisterschaften mit. Es geht immer ums Gewinnen, das weiß jeder und das wissen die beim DFB auch.
Ja,
100%. Sonst wären sie
ja.
nicht da, wo sie sind. Und jetzt geht es darum, wie man das miteinander, wie kann die Herrenmannschaft, also die A-Nationalmannschaft mit dem Nachwuchs so machen.
Ja.
Anstatt miteinander
Ja.
über oder gegeneinander.
Ja. Nee, definitiv. Ja, wir sprechen ja auch noch mal so ein bisschen über die Erfahrung oder deine Erfahrung als NLZ-Trainer in den verschiedensten Stationen. Also mich würde jetzt noch mal interessieren, wie du deine Mannschaft motiviert oder in der Vergangenheit motiviert hast.
Auch wieder spannende Frage. Wie motiviert man Spieler?
Und dich selbst vor allem noch, kommt
Und
auch
mich
noch
selbst
hinzu.
vor allem,
Ja,
ja,
ja, ja.
definitiv. Ich fange mal mit mir an, weil ich glaube, dass, oder ich bin der Meinung, wenn man andere führen soll, sollte man eine Idee haben, wie man sich selber führt oder was einem selber gut tut. Und bei mir war es immer so, dass wenn ich, egal wie müde oder wie eventuell schwerer ich aus dem Bett rauskam, morgens am Spieltag oder auch beim Training, sobald ich dann in diesem Outfit oder in diesem Präsentationsanzug war, der mich mit dann dem Verein verbunden hat, habe ich mich gut gefühlt. Das war wie so eine, wie so ein, ja, Superheldenanzug, den ich gefühlt anhatte dann. Und in dem Moment, wo ich das mir übergestülpt habe, habe ich mich motiviert gefühlt und war ich da und okay, jetzt pup, bam. Und
Fokus,
spätestens
ne?
im
Ja.
Fokus oder spätestens im Auto oder im Bus dann, je nachdem, in welcher Mannschaft man war, fing es dann an. Und spätestens als ich dann, aller spätestens als ich meine Spieler von der U10 bis U19 dann begrüßt habe mit Handschlag und Blickkontakt und bam, hier und cool, dass du da bist und schön, dass du da bist und jetzt los geht's, war ich im Fokus für mich.
Ja.
Und das war auch die erste Geschichte, die ich eigentlich jeder Mannschaft erzählt habe, am Anfang von meinen Übernahmen, gleichzeitig auch, dass ich sie ja um Vertrauen und um Ehrlichkeit gebeten habe, um auch zu fragen, okay, ganz ehrlich sein. Also auch wieder ganz am Anfang, um Grundlagen zu legen für motivationale Themen. Ja, natürlich waren so Klassiker wie Musik mit Videos, mit Geschichten erzählen, mit Emotionalität im Mannschaftskreis oder auch im Vier-Augen-Gespräch. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn der Erstkontakt zu der Mannschaft, wenn die erste Ansprache oder wenn die klar, wenn man da in einer gelebten Echtheit, ja, oder in der Authentizität kommt und die Spieler merken, um was es mir geht oder wer ich bin und das, was ich da erzähle, kein auswendig gelernter Text ist, sondern dass ich das wirklich verkörpere, dass das dann schon echt einen Grundstein legen kann. Und das war mir dann immer ganz besonders wichtig, dass der Erstkontakt klar war, dass das ein sehr guter Freund von mir, auch Trainer, hat mir immer im Text rein gesagt, begeistere sie. Ja, und hat mich dadurch sehr motiviert. Und das habe ich dann, da habe ich dann drüber nachgedacht, wie kann ich sie begeistern. Das war auch immer so mein Ziel, was du sagst, die Motivation durch dann meine Art zu begeistern. Und ob ich dann eine Geschichte erzählt habe oder ob ich dann ein Lied gespielt habe oder ob ich dann ein Filmchen gespielt habe, war dann oder war dann unwichtiger, sondern dass eben die Verbindung zu den Spielern da war. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist zum Thema Führen, Thema Motivation, dass die Verbundenheit im Coaching-Verhalten da ist.
Definitiv, ja.
dass das die Spieler merken in den Momenten, wo wir sie motivieren sollen. Ja, und ich habe deswegen Anführungszeichen für die Zuhörer und Zuhörerinnen gemacht, weil wir ja, und das ist ein kleiner Aspekt aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus, wir können ja nur die Motive, die in dir angelegt sind, ansteuern und aktivieren. Ja, also die Gründe, warum du vor mir sitzt und warum du von mir ein Spieler bist und warum du ein Ziel hast, warum du Profi werden willst, ja, die weiß ich durch meine Gespräche, die ich mit dir geführt habe, durch unsere Diagnostik, durch unsere Erhebungen. Und wenn ich die ansteuere und motiviere oder aktiviere,
Aktiviere, genau, ja.
ja, und das Ergebnis davon, was du dann spürst und was man dann im Raum spürt, das ist dann Motivation. Ja,
Ja,
und
cool, schön gesagt auf jeden Fall, ja.
so habe ich das versucht, oder habe ich die Challenge versucht zu nehmen, um die Mannschaft und die Spieler und Spielerinnen zu motivieren und
Ja, sehr schön.
abzuholen.
Ja, cool. Also sehr schön auf jeden Fall. Wer mag ja auch besonders gerade so, ne, mit Musik abgeholt zu werden oder mit Motivationsvideos, aber da ist natürlich auch wieder jeder Typ anders, ne? Nicht jeder wird gleich
Bingo.
angesprochen, ne? Also
Ja,
deswegen
ja.
muss man natürlich da auch verschiedene, ja, Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, eingehen, ja, oder eingehen können,
Ja,
ja.
Bingo, also wieder gutes Stichwort Individualität, Umgangsformen mit Vorbereitung für ein Spiel, für ein Training, Umgang mit danach, also mit dem Erlebten, wie verarbeite ich das? Da ist jeder Spieler anders. Der eine braucht Musik. Der eine braucht Ruhe, der andere braucht direkt ein Gespräch mit Mitspieler oder mit dir als Trainer. Ja, ich sage, dass wir das als Nachwuchsleistungszentrum zwingend wissen müssen, wie, was braucht wer, wenn er Sachen verarbeitet, sowohl positive Erfahrungen als auch negative Erfahrungen, also gewinnen und verlieren. Ja, was ist dir wichtig? Was hilft dir? Dass ich solche Fragen stelle im Kennenlernen der Mannschaft, in den Vorbereitungen im Sommer oder beim quasi Onboarding von einem Spieler, von einem Neuzugang, dass das eben meine Kennenlerninhalte sind, wie ich dann Gespräche führe als Trainer, ja, um dadurch eben das Umfeld und die Spieler bestmöglich kennenzulernen, um sie dann eben auch in ihren Kompetenzen oder in der dann Autonomie oder auch in den Bedürfnissen in dieser Verbundenheit zu coachen.
Ja, nee, definitiv, stimme ich dir zu. Ich habe jetzt auch noch zwei Fragen von einem, sag ich mal, Zuhörer, ne, der Pascal, der ist auch selbst Trainer, der hat jetzt einfach mal eine Frage oder zwei Fragen in den Raum geworfen. Ich fange mal mit der ersten an. Also, wie sieht eine optimale Trainingseinheit aus für den Basisbereich bis zur UL? Das ist natürlich jetzt. Muss man wahrscheinlich sich kurz fassen, weil das ist vielleicht ein bisschen umfangreicher, sonst die Antworten am Ende des Tages, ja.
Wie sieht eine gute Trainingseinheit,
Oder optimale, genau, ja.
eine optimale? Ich würde, also es ist eine spannende Frage, Pascal, die ich generell auch für den oberen Bereich U14 bis U19 reinpacken würde, und über die wir ganz klar sprechen sollten, dass wir wissen, und das ist so der erste Teil der Antwort. Was heißt für uns optimale Trainingseinheit? Wie definieren wir beide als Trainer, was für uns eine perfekte Trainingseinheit ist?
Ja.
Ja, dass wir einen Katalog haben von 20 Punkten und je mehr Punkte abgehakt werden, desto perfekter oder optimaler war die Einheit. In Verbindung und in Abhängigkeit von der jeweiligen Altersklasse. Ja, wenn ich jetzt die Altersklasse von Pascal nehme, was ja dann der Kinder- und Bambini-Bereich ist, ich sag mal U8 bis U11, ja, ich glaube, dass da dann auch aus der sportlichen Leitungsbrille heraus eine optimale und gelungene Trainingseinheit ist, dass ich gucke, wie war das freudbetonte Spielen, wie war das Coaching hinsichtlich Anfeuern, motivieren, Fragen stellen, entdecken lassen, Vorbild sein? Wie war das die Kommunikation mit den Spielern hinsichtlich Gewinnen und Verlieren in dem Training? Oder auch in dem Falle, ich kriege ein Gegentor, ja, zu, ich habe ein Tor geschossen. Ja, wie
Ja.
wurden da die Spieler begleitet? War er anregend? Hat er in Bildersprache gesprochen, um die Sportart Fußball mit den spielenden Kindern zu entdecken? Ja? Und weil das alles Grundlagen sind für dann U12, U13, U14 und U15. Und je intensiver wir da bei dem Kind sind, im Verstehen, dass wir das Kind verstehen und zusammen verstehen wir die Sportart Fußball, desto klarer und einfacher wird es dann in der U14, U15 und U19, weil egal in welchem Altersbereich ich bin, es geht ums Tore schießen und es geht ums Gewinnen. Und das wollen die kleinen Kinder genauso wie die U19-Spieler. Egal in welchem Spiel, ob das ein Fangspiel ist, ob das ein Turnierspiel ist, im Sinne von 4 gegen 4, 11 gegen 11, oder ob das irgendwelche Wettkampfstaffeln sind, ja, und dass ich da vermittle, wie gehen wir damit um. Und dann natürlich in dem Altersbereich ganz viel spielen, über
Ja,
Spielen kommen. Ganz,
ja.
ganz viel spielen. Im Idealfall über, ist meine Trainingswoche, mit Spielformen. 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Und dann so mit Regeln beziehungsweise mit Organisationsrahmen, dass die dann verschiedene Verhaltensweisen provozieren, sodass dass ich als Trainer maximal wenig rede. Wenn ich coache, dann durch Fragen und das, ja, also das Spiel an sich der Coach ist. Weil das ist am Ende auch im oberen Bereich, ja, vom Spiel abgeleitet auf das nächste Spiel vorbereitend arbeiten. Ja, da ist das Spiel die Grundreferenz und der beste Coach und die Spielsituation gibt dir das ehrlichste und direkteste Feedback. Da kann ich als Coach machen, was ich will. Ich kann noch so viele Kameras hinstellen und Videoaufnahmen bekommen. Das Spiel ist der beste Coach. Und je schneller ich das oder je früher ich das den Kindern zeige und also das Spiel personifiziert als Mitspieler vermittle, desto mehr werden sie wahrscheinlich entdecken können. Und ich
Ja.
glaube, dass es darum geht, um die Frage, in der Hoffnung, dass ich die Frage von Pascal beantwortet habe.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, mit einem Satz kann ich die ihm nicht beantworten. Dafür muss er sich dann auf jeden Fall auch den Podcast anhören. Aber das ist
Ja.
ja, soll er ja auch gerne machen. Also von daher. Er hat noch eine zweite Frage, die stelle ich jetzt einmal noch mal kurz zurück, weil ich jetzt noch mal eine andere Frage
Ja.
reinwerfen möchte. Also macht es Sinn, das NLZ zu wechseln? Und ab welchem Jahr? Oder ist das auch immer individuell unterschiedlich?
Ergibt es Sinn, ja oder nein? Finde ich direkt die Frage, um was geht es im Jugendbereich? Es geht darum, dass man maximal viel spielt. Und lieber ich spiele ein Spiel mehr, als dass ich ein Spiel mehr auf der Bank bei einem größeren NLZ spiele. Ja? Weil am Ende jede Spielerfahrung für das große Ziel, das wir alle haben, Profis zu werden oder Profis zu sein, hilfreich sein kann. Ja? Also deswegen würde ich sagen, wenn ich in einem NLZ bin, die Frage ist die Situation für mich gewinnbringend und sinngebend? Gibt es einen langfristigen Plan oder wird mir ein langfristiger Plan aufgezeigt, der ganz klar sich mit meinen Zielen deckt? Wenn ja, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn zu wechseln, weil ob ich jetzt als Beispiel Dortmund oder bei Bayern spiele, ist in der U17 am Ende egal. Ich spiele beides in der Bundesliga. Ja? Oder ob ich jetzt bei einem kleineren Verein spiele wie, oder bei einem Zweitligist jetzt spiele wie St. Pauli, HSV, die spielen auch U19 Bundesliga. Ja, sind halt einfach nur in der zweiten Liga, aber es ist genauso ein Nachwuchsleistungszentrum. Die spielen auch mit den die messen sich auch jeden Tag, jedes Wochenende mit den Besten. Ja? Und am Ende, wenn ich in diesen Vereinen, wo ich bin, wenn ich da Stammspieler bin und oder Führungsspieler bin und oder einen langfristigen Plan habe, dann habe ich Spielzeit. Und wenn ich je mehr Spielzeit ich bekomme, desto mehr Spielwirksamkeit kann ich haben und desto mehr werde ich meine Zahlen und Daten liefern im Sinne von Scorerpunkten, Vorlagen, Passquoten als Stürmer oder als Mittelfeldspieler, Torabschlüsse, all die ganzen Zahlen und Daten, die aus dem Profibereich angeschaut werden, ja, die kann ich doch eher liefern, wenn ich spiele, anstatt wenn ich auf der Bank oder auf der Tribüne oder für mich im schlimmsten Fall zu Hause sitze.
Ja, macht auf
Wenn
jeden
ich
Fall Sinn, ja.
über Zeit merke, der Weg, der mir aufgezeigt wird, der ist nicht übereinstimmend mit meinen eigenen Zielen und Vorstellungen, dann ergibt es keinen Sinn zu bleiben. Wenn ich ganz klar über Zeit merke, ich sage mal über ein Jahr, das ist unpassend für mich, dann ergibt es Sinn. Und da, so sollte man generell auch, wenn ich merke, die Situation für den Spieler ist unpassend, auch im Kinder- oder Jugendbereich, dass sie von der Persönlichkeit her, von den Entwicklungen her, von dem Wohlfühlfaktor her, ja, wenn ich merke, der Spieler kommt irgendwie immer bedrückt zu mir im Jugendbereich, in der U15 zum Beispiel, über länger als 2 Monate. Und egal, was ich mache, Gespräche in Ruhe lassen, besonders hervorheben, einteilen und so weiter. Alles, was ich mache, um ihm zu helfen und damit seine Situation anders wird, sind erfolglos. Dann ergibt es ja auch keinen Sinn, es zu erzwingen.
Ja,
Ja.
definitiv, ja.
Also auch da wieder Situation anschauen, individuell anschauen, gucken. Stimmen meine Ziele, mein Weg, meine Vorstellung mit dem des Vereins überein? Wenn ja, super. Und wenn nein, dann wechseln.
Okay, ja.
So würde ich
Ja,
beantworten.
nee, schön formuliert, definitiv. Kommen wir dann auch nochmal zu einer anderen Frage, also quasi zu dem, was du ja oder was dich bewegt, was deine Tätigkeit ist, also ne, Trainer, das Trainer-Dasein. Was macht deiner Meinung nach denn einen guten Trainer aus und was ist deine Spielphilosophie?
Was macht einen guten Trainer aus? Zu wissen, um wen es geht. Natürlich geht es auch um einen selber, aber zu 90% oder zu wer spielt am Ende, wer soll entscheiden, wer soll lernen, wer soll das Ziel haben, Profis zu werden? Die Spieler. Also sollten die Spieler im Zentrum sein von meinem, oder ist der Spieler oder die Spielerin eben, sprich mein Coaching und mein Training ist eben spielorientiert. Ich sage, ein guter Trainer ist, wenn ich die Spieler ein und Spielerin einbinde in ihre Entwicklung. Das fordert und fördert sie gleichermaßen, sowohl als Person als auch als Spieler. Ja, ob das jetzt ja, Spielideen sind, ob das jetzt Organisationen sind von Trainingseinheiten, von Übungen, von Diensten, ja, Mannschaftsdienste, Kabine, Platz, Training, Bälle, Material etc. Oder auch Dienste sind von oder Aufgaben von irgendwelchen Organisationen außerhalb, die man als Team gemeinsam macht. Ja? Teamabende, Unternehmungen, die außerhalb vom Fußball stattfinden, dass die eben mit eingebunden werden, anstatt dass immer der Trainer alles plant oder das Trainerteam alles plant. Gleichzeitig, ja, ist dadurch auch klar gewährleistet, dass das eben offene und ehrliche Kommunikation sowie Vertrauen, Empathie vermittelt werden. In der Herangehensweise meines Trainings versuche ich eben das Spiel ins Zentrum zu setzen und vom Spiel aus zu denken, worin man sich, glaube ich, als Trainer täglich weiterentwickeln kann. In der Analyse von dem Spiel 11 gegen 11, sodass dadurch dann eben im dialogbasierten, spielerzentrierten Training im Kontext des Teams langfristig eben die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man das Ziel gewinnen erreicht. Ja. Und ja, Anspruch eben, den Menschen in seiner Funktion sehen, alles was sein kann, kann sich entwickeln, gleichzeitig mit einem ganz klaren Anspruch zu wissen, wir sind alle hier, um das Spiel zu gewinnen, darum geht's. Das heißt, wir brauchen klare Ziele, wir brauchen klare Entwicklungsziele, Handlungs- und Leistungsziele, danach strebe ich. Die sind für mich dann klar, die sind klar kommuniziert, die erarbeite ich mit der Mannschaft. Und ich sage, dass man das dann, wenn die Mannschaft zusammen, also Spieler und Trainer, Verein und Trainer, wenn die das gemeinsam zusammen erarbeiten, dass man das merkt in dem Verhalten, in dem Umgang miteinander. Und das schafft dann ein Klima, ein Handlungsklima, das motivierend ist, das ansteckt, das begeistert, das nachhaltig ist, eben aufs Lernen und Entwickeln, je nach Altersstufe, und auf eine Handlung zu gucken, was man bei allen Weltstandsklasse-Niveau-Teams wie Man City, die Patriots, die Lakers und wie sie alle heißen, sehen kann, dass es da immer um den nächsten Tag geht, noch besser zu sein als gestern, dass man sich den Fokus auf sich selber legt, anstatt auf nach außen zu gucken, was auch immer schwer fällt. Auch da kann man sich ständig weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wenn man das, um die Frage zu beantworten oder eine weitere Antwort zu geben, in Bezug auf was ist ein guter Trainer, meiner Meinung nach einer, der klar seine Stärken und seine Potenziale erkennt und die auch dann klar kommuniziert, das ist dann kompetenzorientiert, weil ich sage, wenn ich meine Stärken weiß, spreche über Kompetenzen, wenn ich weiß, wo ich mich entwickeln kann, wo auch ich mich noch mehr verbessern kann, auch das ist eine Kompetenz, ja, eine Entwicklungsfähigkeit. Damit bin ich automatisch auch Vorbild für die Spieler, für Mitarbeitende oder für Kollegen und Kolleginnen und bleibt dadurch dann authentisch. Und das habe ich versucht, in der Vergangenheit immer irgendwie sichtbar werden zu lassen, will ich auch mir nach wie vor immer wieder vornehmen und dadurch eben die Leitfrage zu beantworten, okay, wenn ich die Spieler verbessern möchte, auf das Ziel gewinnen, was braucht es dann als Umfeld? Und da bin ich natürlich auch einer. Also ich kann jeden Tag besser werden, ich kann von meinen Spielern lernen, ich kann von dir genauso lernen, genauso wie jeder Einzelne von mir lernen kann. Und dazu sollte man bereit sein. Ansonsten wird es ja ein Stück weit unglaubwürdig zu sagen, ich erwarte von den Spielern Entwicklungsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Umgang mit Fehlern, ja, also Helfer nutzen. Ich selber sage aber, ich kann alles. Ja.
Ja.
Also auch dahingehend ganz klar durch diese Perspektive, durch den Perspektivwechsel. Mal selber, das habe ich auch zum Beispiel während dem Studium erlebt. Ich war selber im Masterstudium und habe doziert während meines eigenen Masterstudiums. Und das war spannend. Einmal selber Student sein und einmal Lehrender zu sein für Bachelorstudierende.
Ja.
Also da die Perspektive immer zu haben. Ja. Ist spannend. Ja, genauso wie die Perspektive von Co-Trainer zu Cheftrainer immer wieder zu haben und davon zu lernen. Ja. In den verschiedenen Altersstufen.
Ja.
Oder auch Leistungssport, sozialer Sport. Also im sozialen Kontext, wo ich Erfahrungen im Arbeiten gemacht habe, was mich geprägt hat, ist spannend. Und alle Perspektiven zu nehmen für sich, zu ordnen für sich, um dann klar zu sagen, das und das bin ich, das und das bin ich nicht. Ich bin ein Spiel, ich bin ein Trainer, der ganz klar, der immer gewinnen will, jede Situation, jeden Moment, jede Challenge gleichzeitig. Weiß ich, gewinne gehört dazu, verlieren gehört dazu. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich stelle auf der gleichen Seite und in einem Gleichgewicht den Menschen ins Fokus, in den Fokus meiner Arbeit mit all dem, was dazugehört. Und das Ganze anzuschauen, das Ganze so zu, ja, ich sag mal, zu jonglieren, dass am Ende wir uns entwickeln, jeder Fortschritt sieht. In den Entwicklungen und wenn die noch so klein sind von heute auf morgen, ob das jetzt besseres Verständnis ist in den Spielprinzipien, besseres Kennenlernen der Teammitglieder, darin sind wir gleich, das mögen wir beide, das finden wir beide nicht gut, darin unterscheiden wir uns, das ist doch schon, also wenn wir das übereinander wissen, wenn ich das von dir weiß und von fünf anderen, dann ist das schon zusammenschweißend.
Ja, nee, definitiv. Es ist ja natürlich auch Learning by Doing, also nobody's perfect auch, ne? Also vom Prinzip her, auch ein Trainer entwickelt sich weiter, ne? Und wird erfahrener.
Ja.
Und oftmals, ich glaube, das war neulich auch Thema im Doppelpass, ne? Dass man, natürlich macht ein Thomas Tuchel auch Fehler, ne? Aber er wird ja natürlich auch wieder daraus lernen, ja? Also das heißt, ein Trainer muss man genauso seinen Raum geben, sich zu entwickeln, wie auch, sag ich mal, die Spieler oder gerade die jungen Spieler oder die dann weiter auch erfahren sind. Ne? Das ist auch, finde ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dann auch, dass ein Trainer dann auch so sein kann, wie er sein möchte, wenn man ihm auch den Freiraum dann schlussendlich gibt, das ausüben zu dürfen, ne? Und auch ausprobieren zu dürfen. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Und am Ende ist immer die Frage, was ist die Zielebene? Und dann unterscheiden wir uns, also im Profibereich versus Nachwuchsbereich. In beiden Bereichen geht es ums Gewinnen, weil das Spielziel Gewinnen ist. Im Fokus steht im Nachwuchsbereich eben die Entwicklung. Wichtig ist, dass wir sie definieren. Was heißt das für uns? Auf eben Ergebnisebene, auf Handlungsebene, ja, oder Ziele. Was ist für uns ein Prozessziel, oder ein Handlungsziel, was ist ein Ergebnisziel für uns? Und bei den Profis ist natürlich klar, es geht darum, dass meine Maßnahmen, die ich nehme, dass die Wahrscheinlichkeit erhöhen, am Ende zu gewinnen. Aber am Ende, ob jetzt das ein Julian Nagelsmann ist, ob das ein Thomas Tuchel ist oder ob das ein Malte Boven ist oder welcher Jugendtrainer auch immer, wir machen doch alle die Dinge, weil wir davon überzeugt sind, dass sie helfen, dass sie den Spielern und uns als Team helfen, am Samstag die Aufgabe, das Spiel zu gewinnen gegen einen Gegner von uns zu schaffen und zu erreichen. Um dann im Nachhinein die Zuschreibung zu vollziehen, haben wir gewonnen oder haben wir verloren. Um dann wieder zu gucken, wie gehe ich damit um und was leite ich aus dem Spiel ab, was das Problem auf Fußballebene war. So, und um dann wieder Maßnahmen zu ergreifen, die dann auf das wiederum nächste Spiel vorbereiten.
Ja, absolut, ja, definitiv. Ja, also ja, sehr schöne Ausführungen auf jeden Fall. Ich komme dann nochmal zur zweiten Frage von Pascal, bevor wir
Ja.
dann, sage ich mal, schon zur letzten Frage kommen in unserem ja, oder ja, in unserem Podcast. Und dann machen wir noch die dritte Halbzeit, die Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Du kennst vielleicht auch schon ja, ein paar kurze ja, Wörter zur Auswahl und du sagst, wofür du, sage ich mal, schlussendlich tendierst, ne? Wird dann vielleicht auch nochmal ein bisschen, wird auch vielleicht lustig dann am Ende des Tages. So. Ja, Pascal fragt nochmal, wie kommt man eigentlich als Trainer in ein NLZ und muss man bestimmte Voraussetzungen dafür haben?
Also am Ende Voraussetzungen, ja, klar, ein Stück weit in Bezug auf die Lizenzierung, also welche Lizenz habe ich, um in welchem Jahrgang trainieren zu können oder trainieren zu dürfen. Wie komme ich grundlegend erstmal in NLZ, indem ich ja, mich vorstellig mache, mich bewerbe, über Hospitationen ja, kennenlernen. So war es bei mir auch damals beim VfB Stuttgart, dass ich da hospitiert habe und mitgewirkt habe. Und aus dieser Hospitation heraus wurde ich dann eben gefragt, beziehungsweise war eine U10 Co-Trainerstelle vor knapp 10 Jahren dann frei. Und am Ende über also Kontakt aufbauen und proaktiv den Kontakt aufbauen, dann Lizenzen haben, Lizenzen machen. Ein Weg ist zum Beispiel über Fußballschulen zu gehen, wenn ich eben keinen kenne, was jetzt als Student, der 20, 22, 23 ist, ein sehr, sehr spannender Weg sein kann, über Fußballschulen zu gehen, die eigentlich jedes NLZ in irgendeiner Form hat. Das eine NLZ größer, das andere kleiner, je nach Vereinsgröße oder wie lange eben eine Fußballschule schon da ist. Und so den Weg zu gehen, Lizenzen machen, bewerben, wenn ich was mitbekomme, so kann man das eventuell schaffen, reinzukommen.
Ja.
Das wäre meine kurze, klare
Na
Antwort
klar,
an Pascal.
ja, wahrscheinlich, danke auf jeden Fall. Also wahrscheinlich genauso wie wenn, ja, man braucht auch ein bisschen Glück am Ende des Tages, ne?
Ja, natürlich,
Wie ich.
das auf jeden Fall. Gleichzeitig, das sind so die, sag mal, die Qualitätsvoraussetzungen, die Kompetenzvoraussetzungen im Sinne von, was sind die Anforderungsprofile hinsichtlich Kompetenzen? Da, auch das ist ein spannendes Thema. Darüber habe ich meine Abschlussarbeit im Master geschrieben, im Nachwuchsfußball, aus Sicht der NLZ-Leiter. Und da ist es dann eben spannend, okay, was muss unser Beispiel, ich bin jetzt bei Bayern, bei Dortmund oder ja, bei Schalke, dass Schalke sagt, unser U15 oder unser U19-Coach braucht die fünf Kompetenzen, als Beispiel Glaubwürdigkeit, Fach- und Methodenkompetenz, Vermittlungsfähigkeit, Sprachgewandtheit und Eigeninitiative. Und ich merke das im Onboarding-Prozess mit dem Trainer, der sich beworben hat, dann habe ich auch Anforderungen erfüllt, die schwerer messbar sind, die aber in der Form klar sind von dem jeweiligen NLZ als Anforderung. Und da ist es eben dann wieder auch vereinsunabhängig, ob der Verein die Anforderungsprofile für die jeweilige U-Mannschaft klar für sich definiert hat. Dann bin ich ja kompetenzorientiert. Und dazu kommt eben noch die Qualifikation hinsichtlich der Lizenz. Das ist ja eine Qualifikation, die ich mir erarbeitet habe und die ich gemacht habe. Genauso wie Studium auch oder Ausbildung. Ja, das sind ja dann zwei verschiedene Formen von Anforderungen. Einmal Qualifikation und einmal Kompetenz.
Okay. Ja, dann kommen wir zur letzten, vorletzten Frage. Ja, hattest du vorhin ja auch schon mal oder hatten wir eben ja auch schon thematisiert, Stichwort Entwicklung. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Ja, also grundlegend möchte ich lernen, weiß ich, dass eine meiner Stärken ist, dass ich schnell lerne. Und etwas, was ich würde es so betonen, dass ich es noch vielleicht dann noch nicht kann, mit Betonung auf noch nicht. Oder worin will ich noch besser werden, mit Betonung auf das noch. Und da ist es natürlich ganz klar, noch situationsorientierter coachen, noch spielnäher coachen, das tatsächliche Fußballproblem zu erkennen. Gleichzeitig auch noch klarer in der Kommunikation werden, direkt, ehrlich, situationsstimmig sein, durch das Beobachten der Fußballaktionen noch schneller Dinge erkennen im 11 gegen 11 oder auch zu erkennen, ja, wo hätte der, wie man so schön sagt, wäre der Ball hin müssen, beziehungsweise da halt in dem Fall Entwicklungsschritte nehmen, also Analyse im 11 gegen 11 oder In-Game-Coaching, also während des Coachings. Ich glaube, auch da kann man sich täglich weiterentwickeln und durch das Doing noch tiefer rein, noch klarer rein, ja, Techniken oder Fähigkeiten aneignen, wie ich die Spieler noch schneller, noch besser kennenlernen kann, ohne aber irgendwie zu kluckenhaft oder zu verbissen zu sein, dann gleichzeitig auch zu sich selber zu führen, also Maßnahmen zu lernen, wie man selber runterkommt, Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit, auch bewusste Auszeiten zu nehmen, die auch bewusst einzuhalten, anstatt nochmal schnell hier eine Nachricht schreiben, nochmal schnell hier eine Nachricht
Wichtiger
schreiben,
Punkt, ja.
sondern das als Trainer auch. Das ist schon für mich seit einigen Jahren ein sehr wichtiger Punkt. Ich betitel es mal als Auszeit nehmen. Ja? Timeout, wenn man jetzt aus dem Basketball denkt. Das aber noch bewusster in die Arbeitsstruktur reinzubringen. In die
Ja.
Ar und das auch den Spielern zu vermitteln, dass das gut ist, dass das wichtig ist. Neben all dem Anspruch, neben all dem Optimierungshandeln oder Streben, dass auch mal gut ist, das Handy mal wegzulegen. Mal Fokus auf sich selber und nach innen, anstatt nur zu optimieren.
Definitiv,
Und
ja.
das wären so die, so will ich die Frage beantworten, dass ich dahingehend für mich noch besser werden möchte, noch klarer werden möchte und dadurch Entwicklungen nehmen will.
Ja, nee, absolut stimme ich dir zu. Also es ist auch wichtig, dass man auch sich selbst hört, auch seine innere
Ja.
Stimme, genau, und das Außen dann auch mal versucht oder es lernt zumindest ausblenden zu können. Ne? Das ist ja auch,
Ja. Ja,
manche
ja.
haben es schon gemacht, manche noch nicht, aber kann man auf jeden Fall jedem empfehlen.
Ja.
Hast du, sage ich mal, ein Ziel, was du verfolgst, wo du hin möchtest? Als Trainer hast du da irgendeine Vision, was du anstrebst so in der nächsten Zeit?
Also, ich habe ja am Anfang quasi mich mit dem Satz vorgestellt, aktuell bin ich ein Mannschaftstrainer ohne Mannschaft, der aktuell Sportlehrer ist. Das heißt, mein nächstes Ziel ist klar, wieder Trainer zu sein, gleichzeitig auch eine Art Trainerentwickler einzunehmen, durch die Thematik meiner Masterarbeit und allgemein meine Interessen. Wäre so eine auch spannend, innovativ sein, wäre so eine Kombi, Stelle, Beispiel als Co-Trainer U21 und sportliche Leiter U10 bis U15 ist ein Ziel. Ich dachte direkt so an einen Traum und slash Ziel. Ja. Natürlich habe auch ich den Traum, Bundesliga-Trainer zu sein
Ja.
und wenn ich daran denke, in irgendwelchen Stadien zu stehen, kommt mir Gänsehaut über. Gleichzeitig weiß ich Realismus, ja, und dass es den meisten vergönnt bleibt. Ja, aber als Trainer und Trainerentwickler zu arbeiten in den kommenden Jahren, als Trainer wieder Trainer zu sein, auf dem Platz zu stehen, langfristig gesehen. Und jetzt dadurch, dass ich ganz viel Erfahrung im Nachwuchsbereich in allen Altersstufen von U10 bis U19 gesammelt habe, auch Erfahrungen zu sammeln im Herrenbereich, Regionalliga aufwärts, als nächsten Step. Und das will ich, also das ist das Ziel.
Ja, drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, sag niemals nie. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass Derrick Köhn auch von Hannover 96 aus der zweiten Liga zu Galatasaray wechselt? Damit hat jetzt auch
Ja.
keiner mit gerechnet.
Ja.
Und von daher ist alles möglich. Ne?
Ja.
Ja, drücke ich dir da auf jeden Fall die Daumen, dass
Danke.
dein Weg weitergeht. Ja, und da kommen wir dann jetzt auch noch zur Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Ich stelle dir einfach zwei Begriffe vor und du entscheidest dich dann am Ende für einen. Du musst es auch nicht begründen und wenn du irgendwie nicht antworten willst, dann kannst du dann auch ausweichen. Ne? Aber ich denke, das klappt ganz gut. Ich
Let's
fange mal,
go.
let's go, genau. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Waldlauf oder eher Spielform?
Form.
Jawohl. Dann zwei Trainertypen, Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel?
Junge, direkt mit der zweiten Frage, direkt zur Challenge. Jürgen Klopp.
Alles klar.
Wobei es schwierig ist. Also,
Definitiv, ja. Hätte auch beides sagen können.
mein Kopf und mein Herz sagt beides, mein Mund sagt Kloppo.
Also. Okay, alles klar. Bundesliga oder La Liga?
Junge, du haust raus, das ist ja Wahnsinn. Bundesliga.
Bundesliga, alles klar.
Auch wieder tough.
Ja, wer
Genau.
weiß, ne? Kann ja auch beides irgendwann dann nach und nach vielleicht kommen, ne?
Ja.
Ja, Taktikfuchs oder richtig coachen?
Richtig coachen.
Richtig coachen. So, jetzt kommen wir mal.
Mit der Zusatzfrage, was heißt richtig coachen?
Okay, ja, das ist dann auch wieder unterschiedlich, ne? Also was ist richtig, genau, und was ist nicht richtig und genau.
Könnte man einen extra Podcast machen?
Könnte man vielleicht dann auch nochmal ein Format ausmachen am Ende. Ja, warum nicht? Ganz kurz weg vom Fußball. Jetzt geht es einmal kurz ums Essen. Erling Haaland mag ja bekanntlich Dönerpizza. Ich stelle jetzt die Frage, Döner oder Pizza?
Pizza Burrata.
Pizza Burrata. Okay, also ist auch gut. Ja, auch lecker. Also ja. Gute Wahl, aber ich mag auch Döner, also von daher kann man sich da auch schwer entscheiden, würde ich behaupten. Ne? Ja, jetzt könnte es wahrscheinlich auch nochmal kritischer werden, nochmal eine Steigerung. Du warst bei beiden Vereinen auch Trainer. HSV oder St. Pauli?
Das war klar. Sag mal ganz neutral, Enthaltung.
Enthaltung. Okay, ja, ist vielleicht auch die richtige Antwort. Ja, aus deiner Situation heraus. Okay, und dann kommen wir zur allerletzten Frage. Das interessiert natürlich auch so ein bisschen meinen Zuhörer. Derrick Köhn ist ja jetzt auch gerade zu Galatasaray gewechselt. Ich selbst bin auch Galatasaray-Fan. Ja, jetzt mal gucken, wie du darauf antwortest. Galatasaray oder Fenerbahce?
Galatasaray.
Galatasaray. Okay, das konntest du, denke ich, guten Gewissens dann auch so beantworten. Ne? Nicht, dass du dir damit auch vielleicht irgendwelche Feinde machst. Ja.
Nein, das ist das war's mit dem entweder oder?
Das waren alle Entweder-Oder-Fragen. Ja, hast du gut
Spannend,
gemacht, auf jeden Fall. Ja.
Nein,
gut verstanden.
ist ja immer spannend zu fragen. Ne? Am Ende Beispiel jetzt hier. Hamburger Stadtderby, Frage entweder oder, ist natürlich immer die Frage. Beim HSV war ich ein Jahr, bei Pauli war ich 5 Jahre. Auf Zeit ist natürlich eine engere Bedeutung bzw. eine Bindung da. Gleichzeitig sind beide Vereine sehr interessant
Ja.
auf den verschiedensten Ebenen und deswegen ist es schwierig. Und
Absolut.
ja, also
Ja.
ich kann wirklich, ich kann dir nicht sagen, wenn jetzt beide gegeneinander spielen, da oder da.
Ja, alles gut. Ein bisschen Spaß ist es auch, ne?
Ja, nee,
Aber
du
klar.
sowieso,
Ja,
sowieso.
ja, ja,
Aber
ja, ja, ja. Ab.
wenn wir keinen Spaß reinbringen, dann
Ja.
können
Aber
wir aufhören. Also ganz
ja.
klar, natürlich. Und ein bisschen foppen und gleichzeitig die Rivalität gehört auch dazu und ist auch gut. Ganz klar, gleichzeitig, und so war das auch beim VfB Stuttgart und bei den Stuttgarter Kickers damals. Wenn man selber in der handelnden Person oder als handelnde Person in dieser Organisation arbeitet, dann nimmt man das, oder ich habe das nie so wahrgenommen,
Na
weil
klar, na
am
klar.
Ende ist es ein Verein wie jeder andere auch, gegen den ich spiele. Und ich hatte es neulich mit einem anderen Trainerkollege hier in Hamburg, wer gegen, ja, also motivational muss man den Jungs gar nicht kommen, wenn es gegen HSV oder wenn es gegen St. Pauli geht. Da sind die motiviert. Gleichzeitig sollten sie auch
Klar.
gegen kleinere motiviert sein. Und diese extreme Fanrivalität, die habe ich noch nie nachvollzogen. Also sowohl im Inland als auch im Ausland.
Ja. Also ich sag mal, Rivalität ist gut, aber bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also sobald es irgendwie gewalttätig wird, sollte man
Absolut,
sich davon
absolut.
auf jeden Fall distanzieren. Bin ich auch
Ja.
auf deiner Seite. Ja, das war's schon. Also ich fand es mega schön. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ja, möchte noch jemand grüßen? Noch jemand irgendwie, ja. Irgendeinen Gruß
Nee.
ausrichten? Nee, okay. Ja,
Nein.
also wie gesagt, ja, mir hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Konnten uns jetzt sehr, sehr viel und ausführlich über die verschiedensten Themen aus dem NLZ heraus, aber auch über Fußball an sich gut unterhalten. Und ja, sage ich auf jeden Fall an der Stelle danke, Malte, dass du ja, die Zeit auch hattest, ja, hier am Podcast teilzunehmen. Und ja, wer weiß, vielleicht nehmen wir ja nochmal was an.
Vielen Dank dir, Nogai. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Themen waren interessant. Die Themen sind nicht nur spannend oder interessant und Erfahrungsaustausch wichtig, sondern die Themen an sich sind wichtig, dass wir drüber sprechen und dadurch uns weiterentwickeln und verändern. Und auch dann zu gucken, wo kommen wir her, wo sind wir gerade, wo wollen wir hin. Du merkst, ich gehe direkt wieder in die Themen rein. Und
Ja, wir können
hey, war
natürlich
spannend.
länger.
Bin gespannt auf Rückmeldung, auf Feedback. Danke für die Erfahrung und
Ja.
lass uns gerne weiter aus den Themen einen zweiten Podcast ausmachen. Entweder aus den heutigen Themen, die entstanden sind, oder aus den Themen, die vielleicht im Nachgang in den kommenden Tagen passieren. Und danke dir für die Erfahrung und die Themen heute.
Ja, danke dir auch. Ja, liebe Zuhörer, das war der Podcast mit Malte Boven. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann ja, folgt mir auf meinen Kanälen, abonniert mich auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und YouTube und folgt natürlich auch dem Malte auf Instagram, werde ich dann auch entsprechend verlinken.
Top.
Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.